Hallo zusammen. Neuerdings sind wir auch auf YouTube und überall, wo es Podcasts zu finden gibt, zu hören. In der heutigen Folge thematisieren wir wieder die westslawischen Märchen. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Märchen von den 12 Monaten. Es war eine Mutter und die hatte 2 Töchter. Die eine war ihre eigene, die andere ihre Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie sehr lieb, die Stieftochter konnte sie nicht einmal ansehen, bloß darum, weil Maruschka schöner war als Holena. Die gute Maruschka wusste von ihrer Schönheit nichts. Sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse sei, so oft sie sie ansehe. Alle Arbeit musste sie selbst verrichten. Die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras zu tragen und die Kuh allein besorgen. Holena putzte sich nur und ging müßig. Aber Maruschka arbeitete gern, war geduldig und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Allein dies half nichts, sie wurde von Tag zu Tag schlimmer, und zwar bloß darum, weil Maruschka je länger, desto schöner, Holena desto garstiger ward. Die Mutter dachte, wozu sollt ich die schöne Stieftochter im Haus leiden, wenn meine eigene Tochter nicht auch so ist? Die Bursche werden auf Brautschau kommen und Maruschka wird ihnen gefallen. Holena werden sie nicht haben wollen. Von diesem Augenblick an suchten sie die arme Maruschka loszuwerden. Sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie, doch sie ertrug's geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Sie ersann Qualen, wie sie braven Menschen gar nicht in den Sinn gekommen wären. Eines Tages, es war in der Mitte des Eismonats, wollte Holena Veilchen haben. »Geh, Maruschka, bring mir aus dem Walde einen Veilchenstrauß. Ich will ihn hinter den Gürtel stecken und an ihn riechen«, befahl sie der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, was fällt dir bei? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Veilchen wüchsen«, versetzte das arme Mädchen. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich wirst du in den Wald gehen, und bringst du keine Veilchen, so schlag ich dich tot«, drohte Holena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese hinter ihr. Das Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfe. Die Arme irrte lange. Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt nehmen. Da gewahrt sie in der Ferne ein Licht. Sie geht dem Glänzen nach und kommt auf den Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer. Um das Feuer lagen 12 Steine. Auf den Steinen saßen 12 Männer. 3 waren graubärtig, 3 waren jünger, 3 waren noch jünger und die 3 Jüngsten waren die Schönsten. Sie redeten nichts, sie blickten still in das Feuer. Die 12 Männer waren die 12 Monate. Der Eismonat saß oben an, der hatte Haare und Bart weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab. Maruschka erschrak und blieb eine Weile verwundert stehen. Dann aber fasste sie Mut, trat näher und bat, »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer erwärme. Kälte schüttelt mich.« Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte sie, »Weshalb bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier?« »Ich suche Veilchen«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Veilchen zu suchen, wenn Schnee liegt«, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, entgegnete Maruschka traurig, »allein Schwester Holena und die Stiefmutter haben mich befohlen, Veilchen aus dem Walde zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlagen sie mich tot.« »Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten Monat, gab ihm den Stab in die Hand und sprach, »Bruder März, setz dich oben an.« Der Monat März setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblick loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter der Buche grünte Gras, in dem Grase keimten bunte Blumen, und es war Frühling. Unter Gesträuch verborgen blühten Veilchen, und ehe sich Maruschka dessen versah, gab es ihre so viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. Schnell, Maruschka, pflücke, gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Helena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie Maruschka sahen, wie sie einen Veilchenstrauß trug. Sie ging ihr, die Tür zu öffnen, und der Duft der Veilchen ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Helena störrig. »Hoch auf dem Berg. Dort wuchsen ihr unter Gesträuch in Menge«, erwiderte Maruschka. Helena nahm die Veilchen, steckte sie hinter den Gürtel, roch an sie und ließ die Mutter riechen. Zur Schwester sagten sie nicht einmal, riech auch. Des anderen Tages sah Helena müßig am Ofen, und es gelüstete sie nach Erdbeeren. »Geh, Maruschka, bring mir Erdbeeren aus dem Walde«, befahl Helena der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, wo werd ich Erdbeeren finden? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Erdbeeren wuchsen«, versetzte Maruschka. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich geh in den Wald und bringst du keine Erdbeeren, wahrlich, so schlag ich dich tot«, drohte die böse Helena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen ging bitter weinend in den Walde. Der Schnee lag hoch, nirgends war ein Fußstapfe. Die Arme irrte lange, Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Da gewahrt sie in der Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie kam wieder zu dem großen Feuer, an welches die 12 Monate saßen. Der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte, »Warum bist du wiedergekommen? Was suchst du?« »Ich suche Erdbeeren«, entgegnete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt«, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, antwortete Maruschka traurig. »Allein Schwester Helene und meine Stiefmutter haben mir befohlen, Erdbeeren zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitteschön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Der Eismonat erhob sich, schritt zum Monat, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sprach, »Bruder Juni, setz dich oben an.« Der schöne Monat Juni setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblicke schlug die Flammen hoch empor. Der Schnee zerschmolz alsbald, die Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, mannigfaltige Blumen blühten im Walde und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer dahin gesät hätte. Sichtbar aber verwandelte sich die weißen Sternlein in Erdbeeren. Die Erdbeeren reiften schnell, und ehe sich Maruschka dessen versah, gab es ihre in dem grünen Rasen, als ob wer Blut ausgegossen hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke«, gebot der Juni. Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Helena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka in der Tat Erdbeeren bringe, die ganze Schürze voll. Sie liefen ihr, die Tür zu öffnen, und der Duft der Erdbeeren ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Helena störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wachsen ihre in Fülle unter den Buchen«, erwiderte Maruschka. Helena nahm die Erdbeeren, aß sich satt und gab auch der Mutter zu essen. Zu Maruschka sagten sie nicht einmal, kost auch. Helena hatte die Erdbeeren geschmeckt und es gelüstete sie des dritten Tages nach roten Äpfeln. »Geh in den Wald, Maruschka, und bring mir rote Äpfel«, befahl sie der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, woher sollte ich im Winter Äpfel bekommen?«, versetzte die arme Maruschka. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich geh in den Wald und bringst du keine roten Äpfel, wahrlich, so schlag ich dich tot«, drohte die böse Helena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen eilte bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfe. Allein das Mädchen irrte nicht umher, es ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte, wo die 12 Monaten saßen. Sie saßen dort, der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme.« »Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka und trat zum Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte, »Weshalb bist du wiedergekommen? Was suchst du da?« »Ich suche rote Äpfel«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit«, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Helena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rote Äpfel aus dem Walde zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot.« »Bitteschön, ihr Hirten, Sagt mir, wo ich deren finde. Da erhob sich der Eismonat, schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: Bruder September, setz dich oben an. Der Monat September setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Das Feuer glühte rot, der Schnee verlor sich, aber die Bäume umhüllten sich nicht mit Laub. Ein Blatt nach dem anderen fiel ab, und der kühle Wind verstreute sie auf dem falben Rasen, eins dahin, das andere dorthin. Maruschka sah nicht so viele bunte Blumen. Am Talhang blühten Altmannskraut, blühten rote Nelken. Im Tale standen gelbliche Eschen, unter der Buchen wuchsen hohes Farnkraut und dichtes Immergrün. Maruschka blickte nun nach roten Äpfeln umher, und sie gewahrte in der Tat einen Apfelbaum und hoch auf ihm zwischen den Zweigen rote Äpfel. »Schnell, Maruschka, schüttle«, gebot der September. Maruschka schüttelte freudig den Apfelbaum. Es fielen ein Apfel herab, Maruschka schüttelte noch einmal. Es fiel ein zweiter herab. »Schnell, Maruschka, eile nach Hause«, gebot der Monat. Maruschka gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Helena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka Äpfel bringe. Sie gingen ihr öffnen, Maruschka gab ihnen die zwei Äpfel. »Wo hast du sie gepflückt?« »Hoch auf dem Berge, sie wachsen dort, und noch gibt's ihrer dort genug«, erwiderte Maruschka. »Warum hast du nicht mehr gebracht, oder hast du sie unterwegs gegessen?« fuhr Helena zornig gegen sie los. »Ach, liebe Schwester, ich hab kein Bissen gegessen.« Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab. Ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab. Länger zu schütteln erlaubten sie mir nicht. »Sie hießen mich nach Hause gehen«, sagte Maruschka. »Dass der Donner in dich fahre«, fluchte Helena und wollte Maruschka schlagen. Maruschka brach in Tränen aus und bat Gott, er soll sie lieber zu sich nehmen und sie nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter erschlagen lassen. Sie floh in die Küche. Die genäschige Helena ließ das Fluchen und begann, einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte ihr so, dass sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so was Köstliches gegessen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ sich's schmecken. Sie aßen die Äpfel auf und es gelüstete sie nach mehr. »Mutter, gib mir meinen Pelz, ich will selbst in den Wald gehen«, sagte Helena. »Das nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. Ich will schon den Ort finden und sie alle herabschütteln, ob es wäre erlaubt oder nicht.« »Vergebens«, riet die Mutter ab. Helena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Die Mutter stand auf der Schwelle und sah Helena nach, wie es ihr gehe. Alles lag voll Schnee, nirgends war ein Fußstapfe zu schauen. Helena irrte lange. Ihr Genäschigkeit trieb sie immer weiter. Da gewahrt sie in der Ferne ein Licht. Sie eilte darauf zu. Sie gelang auf den Gipfel, wo das Feuer brennt und dass auf 12 Steinen die 12 Monate sitzen. Helena erschrickt, doch bald fasste sie sich, tritt näher zu dem Feuer und streckte die Hände aus, um sich zu wärmen. Sie fragte die Monate nicht, darf ich mich wärmen? Und spricht kein Wort zu ihnen. Was suchst du hier? Warum bist du hergekommen? Fragte verdrießlich der Eismonat. Wozu fragst du, du alter Tor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe, fertigt ihn Helena störrig ab und wendet sich vom Feuer in den Wald. Der Eismonat runzelt die Stirn und schwingt seinen Stab über dem Haupte. In dem Augenblick verfinsterte sich der Himmel, das Feuer brennt niedriger, es beginnt Schnee zu fallen. Als ob wer ein Federbett ausschüttete, eisiger Wind weht durch den Wald. Helena sieht nicht einen Schritt vor sich, sie irrt und irrt, stürzt in eine Schneewehe und ihre Glieder ermatten, erstarren. Unaufhörlich fällt Schnee, eisiger Wind weht, Helena flucht der Schwester, flucht dem lieben Gott, ihre Glieder erfrieren in dem warmen Pelz. Die Mutter harrte auf Helena, blickte zum Fenster hinaus, blickte zur Tür hinaus, konnte aber die Tochter nicht erharren. Stunde auf Stunde verstrich. Helena kam nicht. »Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass sie sich nicht von ihnen trennen kann«, dachte die Mutter. »Ich muss nach ihr sehen.« Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und ging Helena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgends war ein Fußstapfe zu schauen. Sie rief Helena, niemand meldete sich. Sie irrte lange. Schnee fiel dicht, eisiger Wind wehte, Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh, doch weder Helena noch die Stiefmutter kam. »Wo bleiben sie so lange?« sprach Maruschka zu sich und setzte sich zu dem Spinnenrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube und es kam weder Helena noch die Stiefmutter. »Ach Gott, was ist ihnen zugestoßen?« klagte das gute Mädchen und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee. Es ließ sich niemand sehen. Traurig schloss Maruschka das Fenster, machte das Kreuze und betete ein Vaterunser für die Schwester und die Mutter. Des anderen Tages harrte sie mit dem Frühstück, harrte sie mit dem Mittagsmahl, doch sie erharrte weder Helena noch die Stiefmutter. Beide waren im Wald erfroren. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld. Es fand sich auch ein Hauswirt dazu und beide lebten in Frieden, glücklich miteinander. Das Märchen: Die Weise im Rathorst. Es war einmal zwei Brüder, Martin und Hans. Martin hatte zwei Knaben und Hans vier Kinder. Martin wurde krank und als er sterben sollte, bat er seinen Bruder Hans, bei den zwei Knaben Vormund zu sein. Sein Weib war schon vor einem Jahre gestorben. Als Hans von seinem dahingeschiedenen Bruder heimkam, fragte ihn sein Weib: »Du hast doch nicht die Vormundschaft übernommen!« Er antwortete: »Meinst du, ich soll die armen Waisen zugrunde gehen lassen? Ist doch mein Blut! Lass uns von etwas anderem reden, ob wir beide Kinder zu uns nehmen oder sie zu fremden Leuten geben.« Sein Weib erwiderte: »Den Älteren möchte ich noch nehmen, den Jüngeren aber mag ich nicht.« Darauf sagte er zu ihr: »Denk nicht viel hin und her, ich will beide bringen.« Das Weib sprach: »Ich wollte nichts dagegen haben, wenn du den Älteren nimmst, den Jüngeren mag sich nehmen, wer will.« Allein der Mann erwiderte: »Weißt du nicht, dass uns der Jüngere mehrere frommen kann als der Ältere?« Das Weib sagte: »Wie könnte uns der Jüngere mehr frommen? Der Ältere zählt schon 14 Jahre, der Jüngere erst 2. Der Mann sprach: »Lieb Weib, du weißt, dass ich ihr Ohm bin und dass ich für sie sorgen muss. Ich will beide zu mir nehmen.« Er hatte die Knaben 9 Jahre bei sich. Der ältere Josef verdiente sich reichlich, was er brauchte. Der jüngere Michael half in der letzten Zeit auch schon bei leichteren Arbeiten. Allein da kamen schlimme Zeiten, wo es mit allen armen Leuten arg stand. Auch Hans musste am Ende seine Kuh verkaufen. Da trat sein Weib zu ihm und sprach: »Siehst du, war es gut, die zwei Kinder zu nehmen? Ich sagte dir, nimm sie nicht, jetzt können wir nicht einmal unsere eigenen Kinder ernähren.« Der Mann jedoch erwiderte: »Was kümmerst du dich so? Du weißt ja, dass uns die Hütte der Kinder bleibt, wenn ich sie ihnen abkaufe und auszahle.« Drauf sagte das Weib: »Wäre es nicht besser, den jüngeren Burschen loszuwerden? Dann käm's uns wohl feiler.« Der Mann sprach: »Erinnere dich, wir nahmen sie in guter Zeit. Wäre es nicht eine Sünde vor Gott und der Welt, in schlimmerer Zeit sie wegzutreiben? Was würden die Leute sagen?« Das Weib jedoch bestand darauf, dass die Kinder wegkämen. Der Mann sprach also: »Weißt du was, lieb Weib, damit alles gut sei, so will ich den Jüngeren wohin in die Berge führen.« Sie sagte: »Ich bitte dich, wohin willst du ihn führen? Du wirst ihn etwa 2 Stunden weit wegführen und er kommt wieder.« Der Mann entgegnete: »Ich will ihn dorthin führen, woher er nimmer zurückkehrt. Von Gott hab ich die Weise erhalten. Gott will ich sie wiedergeben.« Des anderen Tags, noch ehe es dämmerte, sprach er zu dem 11-jährigen Knaben: »Michael, wir wollen miteinander gehen, vielleicht, dass wir im Rathaus einen Schatz finden.« Michael ahnte nichts Arges und ging frohen Muts mit seinem Ohm. Als sie zu den Löchern im Rathaus kamen, zündete der Ohm ein Licht an und trat mit Michael hinein. Dort stiegen sie eine alte Leiter hinab in die Tiefe, gingen lange und durchkrochen viele Höhlen, bis sie zu einem unterirdischen Fluss gelangten, über den ein schmaler Weg führte. Jenseits des Wassers sprach der Ohm: »Michael, setz dich hier auf den Felsen. Da hast du Brot und ein Taschenmesser. Iss, ich will indes weiter schauen gehen.« Michael setzte sich, schnitt im Dunkeln Brot ab und aß. Der unglückliche Knabe harrte lange, sehr lange auf sein Ohm, bis dieser mit dem Licht wiederkäme. Von seinem Platze wollte er sich nicht rühren, denn er fürchtete sich in der schwarzen Dunkelheit. Sehnsüchtig horchte er allein, der Ohm kam nicht. Da fiel ihm ein, vielleicht hat der Ohm mich absichtlich irregeführt, hat mich dagelassen und ist nach Hause gegangen. Bei dem Gedanken sträubte sich seine Haare. Er raffte sich auf und suchte den Weg aus dem Rathaus hinaus. Es war jedoch nicht möglich, ihn zu treffen. Wie sollte er ohne Licht durch die Höhle hindurchkommen? Wie sollte er den schmalen Steg über den Fluss finden und die Leiter, die hinausführte? Anstatt zum Flusse zu gehen, entfernte er sich immer mehr von ihm. Dies bemerkte er erst dann, als er sein Rauschen nicht mehr vernahm. Ermattet sank er auf den feuchten Boden, legte sein Haupt auf den kalten Felsen und weinte laut. Dann sprang er wieder empor und ging zurück. Als er im Dunkeln rechts und links tappte, glitschte ihm der Fuß aus und er stürzte in die Tiefe. Als er so hinabflog, wollte er sich anhalten und riss zwei Klumpen ab. Ohne zu wissen, was er tue, steckte er sie in die Tasche, die er umgehängt hatte, und ging weiter. Jetzt näherte er sich dem Flusse, denn er hörte dessen Rauschen mehr und mehr, bis er merkte, dass er im Wasser sei. Allein er konnte nicht den Steg finden, auf den ihn der Ohm geführt hatte. Mutig sprang er in den Fluss und schwamm glücklich hinüber. Dann gelangte er zu den gefährlichen Leiter und wie eine Katze war er sogleich oben. Nachdem er noch eine halbe Stunde getappt und gesucht, kam er aus dem Loch hinaus, hatte jedoch seine Füße und Hände zerschunden und blutig und zitterte vor Kälte und der überstandenen Angst. Er fiel nun auf die Knie nieder und dankte Gott, dass er ihn herausgeführt und nicht im Rathaus hatte zugrunde gehen lassen. Dann setzte er sich, aß das trockene Brot, das er noch bei sich hatte, und überlegte, was er tun sollte. Er wusste, dass ihn der Ohm nicht mehr möge, und so beschloss er, in die weite Welt zu gehen, in der Hoffnung, sich dennoch irgendwie zu ernähren. Als er mehrere Tage hungrig gewandert, kam er zu einem Schlosse. Er bettelte sich von einem Diener ein Stück Brot und setzte sich auf einen Eckstein. Indem er das Messer aus den umgehängten Tasche zog, erblickte der Diener die zwei gelben Klumpen und fragte ihn, was er da habe. Der Diener kehrte sich nach allen Seiten, wog sie in der Hand, zeigte sie Adern, bis er endlich ging, sie dem Herrn zu weisen. Der Herr des Schlosses ließ den Knaben vor sich führen. Als ihn der Diener vorgeführt, fragte ihn der Herr, woher er die zwei Stücke gediegenen Goldes habe. Michael erzählte, was ihm widerfahren und wie er zu den Klumpen gekommen sei. Die Erzählung rührten den Herrn so sehr, dass er ihn als sein eigen Kind annahm, denn er war ledig und hatte keine Kinder. Das Gold verkaufte er und legte das Geld auf gute Zinsen für den Knaben an. Auch ließ er ihn in allen Nützlichen unterrichten. Michael war 17 Jahre lang in dem Schlosse. Als das 17. Jahr zu Ende ging, wurde der Herr krank. Er vermachte all sein Eigentum Michael und befahl ihm, er soll mäßig leben und an die Armen denken. Michael dachte bei sich, wie sollte ich die Armen vergessen, da ich selbst arm gewesen und jetzt so reich geworden. In 14 Tagen ward der Herr begraben. 2 Jahre waren verstrichen, seit Michael sein eigener Herr geworden. Eines Tages stand er am Fenster und sah in den Schlosshof. Da kam ein alter Bettler in zerrissenen Kleidern. Seine Not rührte ihn sehr und sogleich befahl er den Torwächtern, er solle ihn heraufführen. Als der Bettler in das Zimmer trat, erkannte Michael, dass es sein Ohm sei. Der Ohm aber erkannte Michael nicht. Erbarmt euch über mich, gnädiger Herr, bat der Greis, erbarmt euch über einen hungrigen Alten. Gott wird es euch vergelten. Michael sagte, mit Freuden will ich euch zu essen und zu trinken geben. Setzt euch. Dann rief er den Diener, gab ihm einen Schlüssel und befahl ihm leise, er solle aus seiner Tasche, die er samt seinen walachischen Kleidern zum Andenken aufbewahrt hatte, das Messer bringen. Er setzte sich zu dem Greise, der ihm erzählte, wie er vermögend gewesen, wie er durch schlimme Zeiten in Armut geraten und wie er durch Gericht um alles gekommen, so dass er seine Hütte habe verkaufen müssen und jetzt genötigt sei, vom Betteln zu leben. »Habt ihr keine Kinder?« fragte Michael. »Ach Gott«, sagt der Greis, »ich hatte 4 Kinder. 3 sind mir an den Blattern gestorben, und das 4. ist ein Taugenichts, der sich weder um Gott noch um seinen alten Vater kümmert.« Indes brachte der Diener Speisen und Trank. Michael reichte dem Greise selbst Brot und das Taschenmesser zum Schneiden. Der Greis nahm das Messer in die Hand, betrachtete es, ward bleich wie die Wand, denn er kannte das Zeichen, das er mit eigener Hand hineingebrannte, und wie betäubt stotterte er die Worte: »Gnädiger Herr, wie ist das Messer hierher gekommen?« Michael erwiderte: »Was liegt an dem Messer?« »Messer ist Messer.« »Nicht doch«, rief der Greis in Verzweiflung. »Beim lebendigen Gott, sagt mir, wie seid ihr zu dem Messer gekommen? O, sagt's mir und martert mich nicht!« Michael konnte sich nicht länger halten und verleugnen. »Vater Hans«, rief er, »kennt ihr nicht Michael, die Weise?« Der Ohm erschrak, erkannte Michael, und vor Scham und Furcht fiel er vor ihm auf die Knie. Allein Michael hob ihn auf, umarmte ihn und sprach: »Ohm, fürchtet euch nicht, ich hab euch längst verziehen.« Der Greis setzte sich zum Essen, aber er hatte keine Lust. Michael behielt ihn bis zu seinem Tode bei sich, und als er erfuhr, dass sein älterer Bruder Josef diene, nahm er auch diesen zu sich in das Schloss. Der Greis blieb kein ganzes Jahr mehr am Leben, doch starb er mit dem Troste, dass Michael im Rathorst nicht zugrunde gegangen, was ihn früher in seinem Elend bei Tag und Nacht am meisten gequält hatte. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Rabbit. Die Märchensammlung und mehr.